Chemie ist nicht Fußball, Chemie ist Klassenkampf.
Chemie, das ist wie eine Sucht.
Aufstiegsspiele, Abstieg, Aufstieg, Deutsch, zehnmal deutscher Meister.
Der Klopfi, weit nach vorne, auf Uri, gewinnt das Kopfballduell zu Druschki, der kann ihn mal noch schießen, Tor!
Hallo und herzlich willkommen zur 8. Ausgabe des Podcasts Chemisches Element. Bewegte Zeiten liegen vor uns und hinter uns. Wir haben am Wochenende das Flutlichtthema gehabt, welches ganz groß war, was aber heute gar nicht Gegenstand in diesem Podcast sein soll, sondern wir beschäftigen uns heute mal mit dem Freundschaftsspiel der BSG Chemie Leipzig am Wochenende gegen Beta Nordia Jerusalem. Hat eine kleine chemische Tradition, dass man in der Sommerpause gegen Mannschaften mit jüdischem Hintergrund testet. Es gab in den letzten Jahren auch Testspiele gegen Traditionsmannschaften oder Mannschaften, die Bar Kochba Leipzig vertreten haben. Und diese Spiele, das ist immer eine umfangreiche Organisation. Es hat auch einen kleinen Hintergrund, eine kleine Geschichte, warum die Spiele zustande kommen. Und über den Hintergrund wollen wir heute mal sprechen. Und dafür haben wir uns zwei Gäste eingeladen, nämlich einmal den Sebastian.
Hallo, grüß euch.
Und einmal den Christoph.
Ich grüße euch ebenso.
Und dann ist heute noch der Jonas mit dabei.
Hallo, hallo.
Und mein Name ist Christian und ich habe die Ehre, durch die Sendung zu führen. Und zum Einstieg würde ich vielleicht nochmal so kurz einleiten. Die Spiele werden in der Regel immer von einem kleinen Verein, einem kleinen Familienverein mit organisiert und eigentlich auch initiiert, nämlich dem Verein Tüpfelhausen. Und Sebastian und Christoph arbeiten beide für Tüpfelhausen. Und mich würde interessieren, was ist Tüpfelhausen? Also was macht ihr genau? Und wie ist Tüpfelhausen zustande gekommen? Und vielleicht kann mir Christoph dazu ein paar Sachen erzählen.
Ja, Christian, vielen Dank dafür. Ja, Tüpfelhausen ist eigentlich aus dem Grund entstanden, den man heute so gar nicht mehr oder in dieser Form in Leipzig kennt. Es war damals so, dass Kindergartenplätze sehr knapp waren und damals einen kleinen Blog gemacht haben über Kindergartenplätze in Leipzig. Und aus dem kleinen Blog über Kindergartenplätze wurden dann schnell einige Informationen, ein Veranstaltungskalender, immer mehr. Und irgendwann hatten wir die ersten Kurse dann in unserer gemeinsamen Wohnung und haben festgestellt, das ist jetzt vielleicht doch nicht so ganz toll, das zu haben, und sind nach Leutsch gegangen und haben hier in Leutsch das Familienzentrum Tüpfelhausen aufgemacht. Bei Tüpfelhausen arbeiten inzwischen 13 Leute hauptamtlich, also es ist ein Träger, der also bei Tüpfelhausen und seinen Gesellschaften, die dazugehören, also ein Träger, der wirklich aktiv für Familien kämpft und sich für Familien einsetzt, das auf mehreren Ebenen. Also das heißt, einerseits das Familienzentrum, im anderen Bereich das Bildungszentrum Georg, verbunden mit einer Arbeit, die international ausgerichtet ist, also das heißt internationale Jugendbegegnung, und gleichzeitig auch für den Leipziger Westen, für die Stadt Leipzig, die kommunale Integration von geflüchteten jungen Migrantinnen und Migranten. Das sind so also die drei großen Arbeitsfelder, die wir haben. Und ein sticht halt dabei raus hier, worüber wir uns auch unterhalten, das internationale Fußballbegegnungsfest, was wir seit 2015 halt ausrichten. Und die Frage, die werde ich immer wieder gefragt, und es ist egal woher, von jeglichem Fördergeber, von den Menschen, woher kommt denn eigentlich der Name Tüpfelhausen? Also ich komme ja persönlich aus dem Rheinland, beziehungsweise aus dem Ruhrgebiet, was ja alles ineinander übergeht. Man hört es dann ganz schnell und jetzt lasse ich es mal wieder. Und dort werden kleine Kinder, die noch gerade stehen können, also die so ein bisschen stehen können und sich festhalten, werden Tüpfel genannt. Mhm. Und wir haben uns gedacht, Mensch, also für die wollen wir ein Zuhause schaffen, für die wollen wir eine sichere Heimstatt bieten. Und also haben wir den Verein Tüpfelhausen genannt, also ein Haus, ein Heim für alle Tüpfel, damit sie sich hier dementsprechend wohlfühlen können.
Eure Zielgruppe ist dann, wenn ich das so richtig verstanden habe, hauptsächlich Kinder im Kindergartenalter und noch junge Menschen so bis 10 Jahre, oder weitet sich das auch auf Jugendliche aus?
Das ist je nach Förderbereich unterschiedlich. Also im Familienzentrum ist ganz klar die Familie im Vordergrund. Das heißt also Familie in welcher Form, wir leben Familie offen. Das heißt also Familie ist nach unserem Deutungsbegriff der Ort, an dem sich Menschen wohlfühlen. Die kommen zu uns, Erziehungsberechtigter, oben mit den Kindern oder mehreren oder einzeln, oder die Oma kommt, und dort ist natürlich eine Zielgruppe, wie du richtig gesagt hast, bis 6 Jahre, und dann gibt es eine zweite, die bis 12, dann gehen die Kinder langsam in die offenen Treffs über und verlassen uns dann leider. Irgendwann kommen sie auch wieder zurück, also wir sind jetzt ja schon viele Jahre am Ort. Und die Kinder, die älter waren, die sind dann in unser Bildungszentrum zurückgekommen. Oder Mütter, die schon mit ihren Kindern rausfahren, haben nochmal ein Kind bekommen, sind zu uns zurückgekommen. Das sind also die eine Sache. Und internationalen Jugendarbeit, das ist klar definiert. Laut dem Kinder- und Jugendplan des Bundes, das sind Menschen, die im Alter von 8 bis 28 Jahre sind. Also das ist eine klare Definitionsfrage. Und an der werden wir nicht rütteln, sondern die finden bei uns in der internationalen Jugendarbeit eine Heimat.
Das hast du ja schon so ein bisschen angerissen, dass neben den ganzen Kernbereichen, nämlich dem Familienzentrum und dem Bildungszentrum, auch ein ganz großer Kernbereich eurer Arbeit das internationale Fußball- und Begegnungsfest ist, das jetzt, glaube ich, dieses Jahr sogar schon in der 7. Ausgabe stattfindet. Und mich würde natürlich so interessieren, wie kommt man vom Familienverein, Familienportal zu solch einer tollen Organisation, weil ihr macht da ja relativ viele Sachen, ihr ladet ja Mannschaften aus ganz unterschiedlichen Ländern ein, spielt ein Fußballturnier aus um den Max- und Leo-Bartfeld-Pokal, Also wie seid ihr darauf gekommen und wie ist vor allem die Verbindung sozusagen zu Tüpfelhausen da entstanden? Weil das finde ich sehr, sehr, sehr spannend eigentlich.
Unser Familienzentrum ist bewusst transkulturell ausgerichtet, von Anfang an gewesen. Und wir haben das immer mit einer Demokratiearbeit verbunden. Das heißt also, Familienbildung ist da, aber der Verein misst sich nach demokratischen Wertmaßstäben und einer transkulturellen Arbeit aus. Und wir haben 2013 angefangen, die ersten Veranstaltungen in diesem Bereich zu organisieren. Das war damals die Wiederentdeckung des Platzes von Bar Kochba Leipzig. Und ein Auswahlspiel war, was damals gegeben hat. Eine kleine Anekdote am Rand, auch wenn es hier chemisch ist. Dieses Auswahlspiel 2013, was wir gemacht haben, war, glaube ich, das einzige Spiel, in dem Menschen von Lok und Chemie in einer Mannschaft gespielt haben. Was es gab, und die haben halt zusammen gegen Hakoach Zürich gespielt, also ein befreundetes Schweizer Team, was auch jüdisch ist. Und daraus ist in vielen Sachen halt das Fußballbegegnungsfest entstanden, weil wir immer mehr Überlebende des Vereins kennengelernt haben oder Angehörige. Und daraus ist irgendwann der Wunsch entstanden, zwei Menschen, die halt wesentlich für diesen Verein waren, mich Max und Leo Bartfeld, die zu den Gründern der ersten Herrenmannschaft zählten, dieses Turnier zu ihrem Andenken auszurichten, also stellvertretend natürlich für alle. Also wir denken alle Opfer des Vereins, die es gegeben hat. Und in diesen Jahren ist das Turnier halt immer wieder größer geworden. Also wir haben angefangen mit 16 Mannschaften. Dieses Jahr gehen wir mit 28 Mannschaften an den Start. 2015 war die erste Mannschaft oder die einzige eine israelische Mannschaft. Dieses Jahr nehmen gleich zwei israelische Jugendmannschaften und eine Erwachsenenmannschaft teil, nämlich Bitar Nordia Jerusalem. Neu sind auch dabei, also vermeintliche Exotenländer wie Armenien, Ukraine. Wir haben sehr vielfältige Beziehungen nach Tschechien. Tschechien ist ein Hauptpartnerland von uns. Und so sind diese zusammengekommen. Und so richten wir dieses Jahr halt schon die 7. Austragung dementsprechend aus.
Ihr habt 2017, wenn ich das richtig gelesen habe, im Rahmen dieses internationalen Fußballbegegnungsfests den Julius-Hirsch-Preis gewonnen, beziehungsweise den zweiten Platz da belegt. Kannst du dazu vielleicht noch ein bisschen was erzählen? Also das finde ich auch sehr spannend. Der Julius-Hirsch-Preis ist ja im Prinzip ein Preis, der vom DFB vergeben wird für Projekte mit besonders erinnerungspolitischer Aktionen und ich glaube, gelesen zu haben, ihr habt den gewonnen mit dem Projekt.
Richtig. Und also er hängt auch bei mir, wenn ich jetzt gerade ausgucke, hängt er an der Wand bei uns und ich bin sehr, sehr froh darüber, dass wir ihn gewonnen haben. Natürlich. Wir sind auch, glaube ich, das einzige Nicht-Fußballprojekt, das war ein Fußballprojekt, was wir veranstaltet haben. Aber die Gewinner des Julius-Hirsch-Preises sind ausnahmslos Fußballvereine, Fangruppierungen etc. pp. Und da kommt dann damals ein Familienzentrum auf die Bühne. Ich habe die Übertragung live gesehen, ich war selber nicht da. Also das war mein größter Traum das war die größte Freude, den gewonnen zu haben. Und als ich das erfuhr, hatte ich aber gleichzeitig Jugendlichen zugesagt, ich fliege mit denen nach Israel. Und ich habe mein Versprechen gegenüber den Jugendlichen gehalten und bin halt schweren Herzens nicht zur Preisverleihung gefahren. Dafür sind andere Leute von uns gefahren. Aber wir haben eine Live-Schaltung aus Israel gemacht. Also es war eine Live-Schaltung aus Israel mit unserer Partnerorganisation, die wir zum Julius-Hirsch-Preis, zur Verleihung des Julius-Hirsch-Preises gemacht haben. Auch ein Novum, was es so nicht gegeben hat. Und das war absolut spannend, das Ganze zu verfolgen, zu sehen. Und diese Atmosphäre trotzdem, auch wenn wir 3000 Kilometer entfernt waren, mitzubekommen, wie das gewesen ist. Und dazu muss ich noch eine kleine Anekdote erzählen, wenn wir jetzt bei so einem Format sind. Wir waren halt in Pardes Hana, das war unsere Partnerstadt, in der wir gewesen sind. Und waren nach der Verleihung, also wir hatten auch dort ein Fest gehabt, waren in der Stadthalle wirklich gut erschöpft, kamen in eine Kneipe rein und unser begleitender israelischer Freund erzählte dem Kneipenbesitzer und allen, die da saßen, ob sie es hören wollten oder nicht, dass Pardes Hana gerade im Fernsehen gewesen ist. Und jeder wollte es hören. Egal, ob er 16 Jahre alt war oder 70 Jahre alt war. Wir sind halt irgendwann um 22 Uhr in diese Lokalität gegangen, um 5 Uhr morgens rausgegangen und die Rechnung, die uns präsentiert worden ist, waren 3 Wasser. Das war die ganze Rechnung, weil der Wirt so stolz war, dass seine Stadt Pardes Hana in Deutschland bekannt geworden ist durch diese Sache und hat uns also abschließend 3 Wässerchen in Rechnung gestellt, die kleinsten, die er auf seiner Karte finden konnte, die haben wir dann bezahlt, also ich weiß nicht, es waren ein paar Schekel und sind zufrieden dann nach Hause gegangen.
Jonas, du ja als Chemiker hast ja bestimmt auch so das ein oder andere Testspiel in dem Rahmen vielleicht verfolgt. War dir die Geschichte so schon bewusst?
Ehrlich gesagt, ich bin kein Testspielfreund, deswegen habe ich noch keins gesehen, aber ich werde auf jeden Fall am Samstag da sein. Die Geschichte von Tüpfelhausen kannte ich nicht, also bis ich jetzt letztens das Buch von Yuval gelesen habe, wo das halt so ein bisschen erzählt wurde. Was ich mich gerade auch noch so Frage ist, also wie kommt denn da der Kontakt zustande? Also wenn ihr halt irgendwie nach Armenien und so weiter, ist es so ein, also wie läuft das ab? Sind das Vereine, wie stoßt ihr auf die Vereine? Wie kommt ihr mit denen in Kontakt? Das habe ich mich gefragt.
Das stelle ich mir jedes Jahr auch wieder die Frage. Wie also für Armenien und die Ukraine grüße ich jetzt mal gerade meinen Freund Marat, Vorsitzender von Geeking Ways, eine unserer Partnerorganisationen, die vorwiegend mit Organisationen in der Ukraine und Armenien zusammenarbeitet. Und die haben uns die Kontakte nach Armenien und in die Ukraine ermöglicht. Du hast gerade den Namen Yuval erwähnt. Yuval ist natürlich auch ein enger Freund unseres Trägers. Und wir haben durch ihn und durch die vielen Jahre und durch viele Jugendaustausche in und mit Israel natürlich viele Partnerorganisationen oder Organisationen erlebt. Und gehen die Sachen halt ineinander über, dass man diese dann findet und dann auch Sachen gestalten kann. Und das freut natürlich dann immer, wenn es halt zustande kommt. Man muss gucken, ob es passt, ob die Sachen gangbar sind. Einige Dinge sind halt auch nicht einfach. In unserer Definition ist es so, dass wir das Turnier ermöglichen für alle, die daran teilnehmen wollen, also auch wo die finanziellen oder andere Möglichkeiten sehr schwer sind. Deswegen nehmen auch am Turnier immer eine oder viele Geflüchtete und junge Migrantinnen und Migranten teil. Und das heißt auch, dass wir uns darüber Gedanken machen müssen, wie zum Beispiel eine Essensversorgung aussieht, dass wir Sachen zur Verfügung stellen, die koscher, die halal sind und dass wir das damit halt verbinden und damit auch eine Offenheit zeigen, dass jeder willkommen ist. Und abschließend noch auf die Frage mit Tschechien. Tschechien ist halt mit unser engstes Partnerland und da sind wir haben in Tschechien 10, 12, 14 Partnerorganisationen. Und da geht sowas natürlich schnell und es geht auch über die vielfältigen Kontakte dann weiter, dass jemand weiß, die haben eine Veranstaltung und sagt anderen Bescheid und dann kommt man ins Gespräch oder auch in den Besuchen, die wir mit Tschechien haben, um das dann dementsprechend zu klären.
Ich stelle mir also insbesondere den Kontakt nach Israel, sagen wir mal, schwierig vor. Also ihr habt ihn ja, das ist bewiesen, aber ich stelle mir zumindest schwierig vor, dass das wie ihr den aufgebaut habt, weil ich habe so ein Bild im Kopf, dass vielleicht der ein oder andere Mensch in Israel auch nach all der langen Zeit irgendwie immer noch erstmal zurückhaltend reagiert, wenn irgendwie es heißt, wir kommen aus Deutschland und wir möchten da so ein Projekt machen zur Begegnung und zur Erinnerungskultur. Und ist das so oder ist das ein Bild, was in meinem Kopf mal gerade gerückt werden müsste? Vielleicht kann Sebastian dazu ja mal was sagen.
Da müsste ich jetzt kurz überlegen, weil es gibt auf diese Frage eigentlich nicht nur eine Antwort, sondern vielleicht zwei oder mehrere Antworten. Also es gibt diesen Teil in der israelischen Bevölkerung sicherlich, die gewisse Vorbehalte auch gegenüber Deutschen haben, natürlich. Auf der anderen Seite habe ich persönlich erlebt, oder ich war ja auch schon mal in Israel, muss ich dazu sagen, halt mit der Frankfurter Eintracht zum Europapokal ein paar Tage, dass gerade junge Leute eigentlich Deutschland gegenüber sogar sehr offen gegenüberstehen. Also da sitze ich in einem Lokal in Tel Aviv mit ein paar Freunden, trinke was, da kommt der Kellner raus, mal so eine nette Anekdote am Rande, und sagt, guckt erstmal, wir bestellen Bier, trinken und wollen dann irgendwann bezahlen und fangen da an, Englisch mit ihm zu reden und er fängt plötzlich ganz lustig an, muss lachen und sagt, ihr könnt mit mir auch Deutsch reden, ich habe in Berlin studiert. Also wir haben das vorher gar nicht so richtig mitbekommen, dass er Deutsch konnte. Also wie gesagt, er hat auch keine Anstalten gemacht, aber man hat irgendwann noch gemerkt, dass die Leute dort generell, gerade jungen Leute, Deutschen gegenüber gar nicht so reserviert sind. Dann ist das sicherlich eher so eine Sache der älteren Bevölkerung. Leute, die vielleicht noch direkt Bezug hatten, die ihre Eltern oder Verwandte, Bekannte, Freunde im Holocaust verloren haben, die da sicherlich noch irgendwie distanziert auf Deutsche reagieren. Manche haben auch wiederum auch noch Verwandte hier. Also es ist jetzt nicht so, dass die gesamte jüdische Kultur nach dem Zweiten Weltkrieg hier komplett zusammengebrochen ist. Es sind ja auch viele Menschen weggegangen und einige auch wiedergekommen, das muss man dazu sagen, beziehungsweise haben hier noch Verwandte und kommen auch wieder verstärkt nach Deutschland. Also ich muss dazu natürlich sagen, es gibt auch das ganze Gegenteil, dass es halt, wie gesagt, Ältere gibt. Das habe ich jetzt im Rahmen unseres Filmprojekts kennengelernt, die zumindest bis vor ein paar Jahren eigentlich mit dem Kapitel Deutschland abgeschlossen hatten und gesagt haben, sie würden eigentlich nie wieder einen Fuß in dieses Land hier setzen, beziehungsweise geschweige denn überhaupt mal ein deutsches Wort in den Mund nehmen im Rahmen von dem Interview. Das hat sich auch natürlich geändert, aber das ist natürlich auch Arbeit gewesen, die auch unter anderem Tüpfelhausen geleistet hat mit diesem Filmprojekt. Dass man gerade Menschen, die, sag ich mal, am Ende ihres Lebens angekommen sind, was man mit 80 Jahren ja getrost so sagen kann, ihren Frieden halt auch damit machen konnten und gar nicht mehr so diese Antipathie gegen Deutschland hegen, die sicherlich mal da war und auch zu Recht da war und die gesagt haben, okay, ich möchte eigentlich mit Deutschland nichts mehr zu tun haben. Wie gesagt, diese Leute und diese Generation gibt es, aber das ist vorwiegend wohl eher eine Sache von älteren Menschen, die noch direkt Bezug zu diesen ganzen Gräueltaten im Dritten Reich hatten oder haben.
Du hast ein schönes Stichwort fallen lassen. Du hast gesagt, ihr habt ein Filmprojekt gemacht und da würde, glaube ich, unsere Zuhörer interessieren, was ist das für ein Film, worum geht es da? Vielleicht die ein oder andere Anekdote, und aber noch am wichtigsten ist, wo kann man ihn vielleicht auch sehen, den Film?
Ja, den Film könnt ihr am Freitag sehen, 2. Juli, auf dem Leipziger Rüstersplatz. Ungefähr, jetzt müsste ich nochmal in den Ablaufplan gehen. Wartet, ich schaue mal vor euch im Rechner in den Ablaufplan hinein, wann wir geplant haben, den zu zeigen. Und geplant ist 17:10 Uhr soll der Film losgehen. Also es ist momentan die Sache, es ist ein Film, der eine Stunde ungefähr geht und der heißt Eine Reise gegen das Vergessen, hat seinen Ursprung hier in Deutschland genommen und kehrt über die Länder Tschechien, Israel, USA, Kanada wieder nach Deutschland zurück. Das heißt, es wird das Leben einer Familie gezeigt, die wir gerade genannt haben, die Familie Bartfeld, was aus ihr geworden ist, unter dem nationalsozialistischen Terror- und Gewaltregime. Und zeigt bedeutende zivilgesellschaftliche Projekte auf, die in anderen Ländern aktiv sind. In Tschechien haben wir ganz tolle Partner gefunden, also eine Organisation weil sie nicht einheitlich sind, sondern dort von Sinti und Roma, mit denen wir zusammenarbeiten, die wir gedreht haben. Wir haben beim alten deutschen Fußballclub Prag gedreht. Wir haben weitere zivilgesellschaftliche Projekte besucht. In Israel haben wir gedreht bei Maccabi Tel Aviv, also dem israelischen Verein, den es gibt. Die haben uns mit offenen Armen empfangen. Wir haben auch noch bei unserer Partnerorganisation in Padeshana und wir haben in Jerusalem gedreht und bei der Familie Goldstein, eine Familie, die einen sehr starken deutschen Bezug hat und die Israels Weltfußballer Josef Goldstein hervorgebracht hat, also der erste Israeli, der im Ausland gespielt hat als Profi und einer der ganz Großen war und auch der Wegbereiter mit für den deutsch-israelischen Jugendaustausch. Aber wahrscheinlich hätte es ihn nicht gegeben, hätte es den deutsch-israelischen Jugendaustausch erst 15 Jahre später gegeben. Und das haben wir gedreht. Das natürlich alles unter Corona-Bedingungen. Der Film sollte eigentlich abgedreht sein, Sebastian, im Mai, April. Genau. Ja, irgendwas, 2020. Fertig war er dann mit der letzten Klappe am 17. Dezember 2020. Wir haben, ich glaube, 30 verschiedene Termine, 40 Termine abgesagt. Haben einen Termin gemacht, wollten los, nee, geht gerade nicht, entweder jemand Corona in Quarantäne oder aber man durfte das und das nicht wahrnehmen. Und wir haben überall Menschen gefunden, die diese Sachen gemacht haben und für uns hin und her gereist sind. Also, dass wir letztendlich zufrieden sind, dass wir diesen Film doch noch abdrehen konnten. Und und der ist zu sehen am Freitag, 2. Juli auf dem Leipziger Augustusplatz. Also seid gespannt und hoffen wir offen, dass die LED-Wand wieder kaputt geht, noch dass die Soundanlage kaputt geht. Dass es nicht regnet, wir es alles nicht sehen können. Früher hätte ich ja sagen müssen, dass die Spule nicht reißt. Nein, wir haben auch zwei Laptops mit, wo der Film drauf ist, um zu verhindern, dass einer, ihr kennt es, plötzlich seinen Geist aufgibt. Also wir haben alles getan, dass er gezeigt werden kann.
Vielleicht kannst du ja noch anfügen, was noch so auf dem Augustusplatz stattfindet. Das scheint ja dann quasi auch eine von euch organisierte Veranstaltung zu sein, einen Tag vor dem Testspiel dann in Leutsch. Von daher, vielleicht kannst du ja nochmal für die Interessierten darstellen, was man da noch so alles auffassen kann.
Also wir arbeiten mit unserem Partner der TOS-Gemeinde zusammen. Wir werden Reden haben von Ehrengästen, die im Sportbereich bekannt sind. Manchmal darf man den einen oder anderen Namen nicht im Vorfeld nennen, aber sie werden auf jeden Fall dort auftauchen. Wir haben sehr, sehr viele Stände zivilgesellschaftliche Organisationen, die sich dort präsentieren werden und die für die Zivilgesellschaft eintreten werden. Wir haben gleichzeitig ein buntes, interessantes Programm aus Musik, Rap, Diskussionsrunden aufgebaut. Also insgesamt planen wir mit 4 Stunden Programm. Und das ist das Ziel, was wir haben und hoffen natürlich, dass jetzt weder vom Wetter noch von Corona was dazwischen kommt, weil das ist natürlich für uns immer der entscheidende Faktor gewesen und der immer wieder irgendwas was noch dazwischen hauen kann. Also ihr wisst, manchmal ändern sich die Dinge innerhalb von 24 Stunden. Du verlässt dich auf irgendwas, hast alles geplant, alles richtig gemacht und dann heißt auf einmal Einreisebeschränkung, Ausreisebeschränkung, das und das ist nicht möglich. Also wir arbeiten an allem, versuchen auch immer einen Plan B oder sogar einen Plan C zu haben, wo es im Bereich unserer Möglichkeiten liegt und wo wir das selbst bestimmen können.
Da hätte ich nochmal gleich eine Frage zu. Wenn du beschreibst, hast du doch gesagt, 28 Vereine jetzt kommen? Kannst du noch mal ein bisschen mehr dazu erzählen, weil also eigentlich hat ja keiner mehr Bock, über Corona zu reden, aber ich stelle mir das gerade für so ein Turnier sehr schwer vor. Vielleicht, also ja, wie ist es abgelaufen? Ist es eigentlich, also sind die Teams schon da? Wie steht es gerade? Hat euch da wer bei geholfen? Hat euch wer Steine in den Weg gelegt? Wie lief das dieses Jahr, so, wenn, so besonders, wie es gerade ist?
Also wichtig ist, wir haben Länder auch eingeladen, die alle nicht Risikogebiet sind. Das heißt, dass alle Länder, die da sind, auch aus Schutz für die teilnehmenden Sportlerinnen und Sportler, sind alle teilnehmenden Nationen nicht Risikogebiete. Zugleich laufen hier, und das möchte ich voranstellen, in Deutschland verschiedene Tests. Also einige teilnehmende Nationen, wenn sie einreisen bei uns sind, wenn sie wieder oder vor der Ausreise sind, haben wir teilweise 3 Testreihen aufgebaut, um das Risiko so gering wie möglich zu halten. Es ist auch mit enormen Kosten verbunden, das Ganze zu realisieren, um das dementsprechend zu machen. Ja, es haben uns wahnsinnig viele Menschen geholfen, nämlich die staatlichen Behörden, also ohne das Auswärtige Amt sowieso als Fördergeber. Und das Bundesministerium des Innern wird es das nicht geben. Also die Veranstaltung, muss ich auch noch zufügen, steht im sogenannten besonderen Bundesinteresse. Das heißt also, dass die Bundesrepublik Deutschland ein besonderes Interesse hat, dass die Veranstaltung stattfindet, nicht nur gefördert wird, sondern auch alles in der Macht Stehende tut, dass die Veranstaltung so stattfinden kann. Das war auch genauso bei der Stadt Leipzig so. Auch der Freistaat Sachsen ist uns in die Bresche gesprungen. Also da waren auf allen Seiten, auf allen staatlichen Ebenen unglaublich viele, nicht nur Versuche wäre falsch, sondern wirklich positive Taten dort, die das ermöglicht haben, dass diese Veranstaltung letztendlich stattfinden kann. Ohne jemals aber an der Sicherheit zu rütteln oder ähnliches. Also das stand außer Frage, das muss vorne anstehen. Wenn es möglich ist, dann machen wir das. Und das wurde auch von allen dementsprechend unterstützt, dass wir diese Veranstaltung halt so in dieser Art und Weise und Form durchführen können.
Es hat ja schon eine gewisse Tradition sozusagen, ich hatte es ja eingangs schon mal erwähnt, dass es auch im Rahmen dieses Fußballbegegnungsfestes Testspiele gibt. Und mich würde mal interessieren, also zum einen, wie dieses Spiel gegen Beta Nordia Jerusalem zusammen zustande gekommen ist, und zum anderen aber auch, warum das seit Jahren quasi der Chemie euer Netzwerkpartner ist. Also nicht, dass ich das schlecht finden würde, das ist schon super, dass es in Leipzig der Grün-Weiße-Verein sich da so beteiligt und unter dem Aspekt dann auch sein Team zur Verfügung stellt. Aber mich würde trotzdem interessieren, wie sozusagen die Kooperation mit der BSG Chemie zustande gekommen ist.
Also ich werde einfach darauf noch antworten, dann gebe ich auch mal Sebastian das Mikrofon weiter. Das ist aus einer langen Tradition entstanden. Also 2016 haben wir zum ersten Mal mit der BSG Chemie Leipzig kooperiert. Wir wollten damals in den Alfred-Kunze-Sportpark, wir sind Leutscher, also wir liegen in Deutsch, Tüpfelhausen, also mitten in Deutsch, also Leutscher als unser Ort kann es nicht sein, also von der Geografie her, dass wir wirklich also im Zentrum von Leutsch mit zu finden sind. Da hat man natürlich diese Beziehung dazu. Es ist auch ein gewisses Übereinverständnis mit Weltbild und ähnlichen Dingen. Und man muss auch keinen Hehl daraus machen, dass der eine oder andere, der für uns hauptamtlich arbeitet, vielleicht ein grün-weißes Herz hat. Das mag noch dazukommen. Aber hier sind es natürlich auch die Rahmenbedingungen, die sind für uns wichtig, dass die Rahmenbedingungen das darstellen können, dass wir ein großes Stadion haben, dass wir dort wissen, dass wir diese Sachen machen können. Wie gesagt, das ist auch keine Disqualifikation anderer Vereine. Im Gegenteil, wir haben auch schon mal das Ganze mit Blau-Weiß Leipzig zusammengearbeitet und haben auch mit anderen Vereinen sehr eng zusammengearbeitet, auch mit dem Club aus Probstheide, also mit dem 1. FC Lok. Auch dort war es eine sehr enge Zusammenarbeit, und auch dort war von Seiten des 1. FC Lok eine Bestimmung oder zu spüren, oder nicht nur zu spüren, sondern große Unterstützung da war, wenn man dort die Wirkungsziele der Veranstaltung dementsprechend geteilt hat. Aber wir sind bei Chemie, wir machen das Ganze bei Chemie, führen es durch. Das erste Spiel, was wir gemacht haben, damals 6-6, da hatten wir aber auch wirklich echt Mega-Profis dabei. Also Pimlitzer damals noch im Tor, sensationell. Ich glaube, der war erst ein Vierteljahr abtrainiert oder so. Also der war so drauf, der hat, glaube ich, noch das 5-6 geschossen, aus dem Tor rausgelaufen und durch die deutsche Abwehr gelaufen, und die Jungs haben geguckt, als gäbe es kein Morgen mehr. Ja? Also vom eigenen Tor, weiß ich noch, über die linke Seite abgezogen rein. und hat dann Ja gesagt und hat dann gesagt, ey, komm, also jetzt spielt mal ein bisschen ran. Und Zimmermann hat dann das 6-6 gemacht und hat noch vorher gesagt, pass auf, ich knall dir diesen Ball aus 25 Metern oben rechts in den Winkel, spring schon mal hoch. Und der Torhüter dachte, das ist ein Scherz. Und Zimmermann haut diesen Ball wirklich aus diesen 25 Metern genau oben rechts rein. Dazu war dann da, glaube ich, noch Schubidiza mitgespielt und noch ein, zwei andere. Ja, und dieses Jahr ist es halt israelischer Halbprofi-Club, also dritte Liga geworden. Auch durch die Erfahrungen, die man hat und die man natürlich kennt. Also man war schon mehrere Male bei Betar. Es bestehen auch zwischen gewissen Leuten dort enge Verbindungen, die es auch geben muss, damit sowas zustande kommt. Also auch Betar kommt nicht einfach nach Deutschland und sagt, naja, da mache ich mal ein Testspiel und schaue mir das Ganze an und das unter Corona-Bedingungen und so weiter und so fort, sondern da muss schon eine Menge Interesse daran sein und da muss auch die Möglichkeit da sein, dass man sich präsentiert, dass man dieses Testspiel halt dementsprechend halt durchführt. Wir freuen uns sehr darüber, dass es letztendlich dazu kommt, ja, und warten einfach mal, wie es wird, und jetzt werde ich mein Versprechen wahr machen und einfach mal, wenn ihr nichts dagegen habt, das Mikrofon mal ein bisschen an den Sebastian übergeben.
Natürlich. Sebastian, wie weckt man denn das Interesse bei Beta, dass sie zu einem Testspiel zur BSG kommen?
Wie weckt man das Interesse? Natürlich, der Christoph hat es gerade schon richtig wiedergegeben. Das geht eigentlich nur auch über persönliche Kontakte zwischen einzelnen Leuten, Sympathien. Ist auch einfach so, dass, weil vorhin der Name Jubal fiel, Jubal kennt halt auch den einen oder anderen. Dadurch, dass er Israeli ist und Fußballfan ist, aber auch Chemiker ist, hat er da natürlich entsprechend Kontakte zu ein paar Leuten und kann da auch mal die Sache ein bisschen schmackhaft machen und dann ergibt sich der Rest eigentlich von selbst. Wie gesagt, das sind so Sachen, die am Rande immer ganz hilfreich sind, um dann solche Spiele dass solche Spiele halt zustande kommen. Das hat aber jetzt auch keine so große Überzeugungsarbeit gekostet, weil man schon laut Christoph schon ein paar Jahre ein bisschen damit mit dem Gedanken gespielt hat und das auch offen kommuniziert hat immer wieder, dass man doch ganz gerne mal ein Spiel in Deutsch organisieren würde wollen und man sich sehr freut, wenn es denn dann zustande käme. Und jetzt war es halt soweit. Und ja, darüber sind wir halt auch ganz froh, dass das so doch insgesamt sehr reibungslos funktioniert und funktioniert hat, gerade unter den Corona-Bedingungen. Das hat halt extrem die Sache erschwert. Das muss man jetzt natürlich auch wiederum sagen. Es war alles auch anders geplant. Das sollte eigentlich alles schon 2020 stattfinden und keiner hat damit gerechnet, dass jetzt so eine Pandemie kommt und hier so von der Seite reingrätscht. Wie gesagt, es war bis vor, wenn wir ehrlich sind, vor 3 Monaten auch gar nicht klar, dass es überhaupt zu diesem Spiel kommen wird. Weil wenn wir uns die Inzidenzen angeguckt haben, wäre das wohl vor ein paar Wochen noch gar nicht möglich gewesen. Wie gesagt, dann kam jetzt vor ein paar Wochen schon wieder die Angst mit der Delta-Variante. Wir haben ja nun das Glück, dass wir aus den Fehlern des vergangenen Jahres hoffentlich gelernt haben und die Inzidenzen erlauben jetzt auch wieder solche Veranstaltungen. Das sieht ja in anderen Ländern gerade wieder gar nicht so gut aus. Und gerade jetzt in Israel gingen die Zahlen ja auch wieder ein bisschen hoch. Da haben wir auch schon wieder Angst bekommen, aber man hat das dort wohl ganz gut im Griff. Und von daher steht diesem Spiel nichts im Weg.
Ich glaube, fast 2000 Zuschauer sind zugelassen worden für das Spiel. Karten gibt es nur online, wenn ich das richtig verfolgt habe bei der BSG. Also ich muss mir meine auch noch holen, aber ich habe auch vor, am Samstag anwesend zu sein. Möchte das natürlich auch jedem anderen Chemiker irgendwie nahelegen, sozusagen zu diesem Testspiel zu gehen. Nicht nur, weil das vielleicht auch wichtig ist, um das mobile Flutlicht zu bezahlen, sondern generell auch einfach, weil das eine absolut tolle Sache ist, sozusagen ein internationales Freundschaftsspiel dieser Art in Leutsch erleben zu können. Von daher, Jonas, du hast auch schon angedeutet, dass du kommst, ja, angedroht.
Ich habe überhaupt noch keine Karte gekauft, also ja, aber ich mache es noch auf jeden Fall. Ist rot im Kalender eingetragen.
Sehr gut.
Wie gesagt, die Karten gibt es wirklich nur online. Das ist aber auch der Tatsache, also Corona halt geschuldet. Wie gesagt, der Verein hätte jetzt auch gegen Zwickau schon am Mittwoch ganz gerne Tageskassen gemacht und auch natürlich zum Spiel gegen Jerusalem Tageskassen gemacht. Aber es ist einfach wirklich eine Sache des Infektionsschutzes, dass man sagt, wir versuchen erstmal auf der Ebene die Kontakte immer noch so klein wie möglich zu halten. Und wenn dann halt wirklich ein Mensch in einem Kassenhäuschen sitzt und dann kommen da wirklich 2000 und wollen an der Tageskasse eine Karte kaufen, dann kann man das sicherlich über Plexiglasscheiben regeln. Aber es ist einfach auch vom Ablauf her entspannter, wenn man es in dem Fall noch online abwickelt. Das ist der ganze Hintergrund. Also wie gesagt, die Tickets gibt es erstmal nur online. Also jetzt für die Spiele Zwickau und auch natürlich Jerusalem gibt es nur diesen Online-Kartenverkauf. Wie es dann danach weitergeht, das liegt in der Hand von Chemie. Aber ich denke, da sind wir bei Berti in ganz guten Händen. Der macht das schon alles gut. Mal schauen, was da noch geht in den kommenden Freundschaftsspielen und auch dann im normalen Ligabetrieb. Ja.
Ich nehme an, dass dann wahrscheinlich auch die eine oder andere Mannschaft, die bei eurem Turnier mitspielt, am Sonntag, findet das ja dann, glaube ich, statt, wahrscheinlich auch im Kunstsportpark anwesend sein wird.
Ja, also die Mannschaften, die hier in Leipzig anreisen und auch hier übernachten natürlich, die werden auch Samstag im Alfred-Kunze-Sportpark sein und im Spiel beiwohnen. Es werden auch Überlebende der Shoah anwesend sein. Also man muss halt, wie gesagt, immer im Hinterkopf behalten, dass da halt auch Menschen kommen, die mit Deutschland nicht so viel Gutes verbunden haben, aber jetzt wieder so ein bisschen, ich habe mal zu Christoph gesagt, vielleicht sogar ein bisschen ihren Frieden mit ihrer Geschichte und auch mit ihrer Familiengeschichte gemacht haben. Ich meine, wenn ich mir jetzt, ohne jetzt hier Namen zu nennen, aber eine der Damen zum Beispiel, die beiden Schwestern, die anreisen, haben ihren Vater in Auschwitz verloren. Also das sind Sachen, ich möchte das jetzt gar nicht zu weit ausweiten, aber das berührt halt schon, wenn man sich diese Familiengeschichten anhört und danach aber hört in den Interviews, gerade zu dem Film, den wir gedreht haben, wenn dann so ein Mensch sagt, durch Tüpfelhausen und durch euer Engagement und dass wir jetzt nochmal, sie hat wirklich gesagt, sie hätte sich nicht vorstellen können bis vor ein paar Jahren, dass sie überhaupt wieder Deutschland betritt und hier überhaupt mit ihren Menschen irgendwie mehr zu tun haben möchte. Aber so hat sie so, machen diese Menschen gerade auch so ein bisschen ihren Frieden mit dieser ganzen Geschichte. Und dann kommt auch noch der Sport dazu. Sie hat halt auch durch Tüpfelhausen erst erfahren, dass der Vater von den beiden Schwestern Mitbegründer von Bar Kochbar waren. Also das ist auch so eine Geschichte, die ich vorher auch nicht kannte. Und mich hat das auch wirklich bewegt und beeindruckt, als sie gesagt hat, ohne Tüpfelhausen würde ich über meinen Vater gar nicht so viel wissen. Also es ist schon alles gut und richtig, wie wir das machen. Ist aber natürlich auch ein großer Verdienst von Christoph und von Katrin und von allen anderen, die das hier erst aufgebaut haben. Ich meine, ich muss dazu sagen, ich bin jetzt auch erst ein Jahr hier wirklich aktiv und das, was davor war, das weiß ich auch nur aus den Erzählungen von Christoph und habe mir dann so ein paar Sachen halt selbst angeeignet, aber selbst erlebt habe ich das ja zum Teil auch nicht. Auch diese ganzen Kontaktaufnahmen mit den Menschen dort basieren ja auf der jahrelangen Arbeit von den anderen Mitarbeiterinnen hier und das hat mich halt, wie gesagt, alles sehr bewegt, was man da so gehört hat. Also Fußball ist bei dieser ganzen Geschichte ein Teil. Die anderen Teile sind Geschichte, Familiengeschichten, ganz spannende Sachen. Wie gesagt, und das haben wir auch alles in diesen Film mit einfließen lassen.
Wenn wir gerade bei den Bartfields waren, hätte ich gerade nochmal, also ne, bei den beiden Mitgründern von Bar Kochbar, eine Frage zum Platz. Und zwar, also Christoph hat das ja vorhin schon mal angesprochen, dass er 2013 wiederentdeckt wurde. Ich war letzte Woche mit Lochi beim Pokalspiel der Zweiten gegen Rotation 2, das liegt ja quasi genau gegenüber, und habe es so ein bisschen angeguckt und das ist ja brach und ich glaube auch gelesen zu haben, dass da irgendwie unbedarft und geschichtsvergessen Teile weggebaggert wurden und so weiter und so fort. Kannst du vielleicht ein bisschen was zu dem Sportplatz von Bar Kochbar sagen, zu der Erinnerungsarbeit, die da an dem Platz stattfindet und vielleicht auch stattfinden wird weiterhin?
Ja, also diese ganze Geschichte um den Sportplatz, beziehungsweise das, was davon heute übrig ist, ist ja zumindest in den letzten Jahren kein Ruhmesblatt, auch jetzt, was hier, ja, wie soll man das sagen, städtische Politik hin oder her. Das darf man aber auch mal laut sagen. Es ist eigentlich ein kleiner Skandal, was da passiert ist. Der Sportplatz wurde, ich weiß jetzt gar nicht, 2016 planiert. Also das Gelände dort, was nagelt mich jetzt nicht genau auf das Jahr fest. Ich habe jetzt das Jahr nicht im Kopf. Aber dieser ganze Sportplatz oder das, was davon übrig war, wurde weggerissen. Auch Teile der ehemaligen sogenannten Judenmauer, also das ist ein Teil des Sportplatzes gewesen, hat man Judenmauer genannt, weil die Sachen, die dort, diese Mauer, die dort stand, waren halt noch Relikte aus der Zeit des Bestehens von Bar Kochbar und wurden halt von dieser Stadt in Nacht und Nebel, in der Nacht- und Nebel-Aktion weggerissen, beziehungsweise man hat es stattfinden lassen. Es gab dann, wie gesagt, noch eine große versuchte Rettungsaktion von verschiedenen Beteiligten, unter anderem auch Stadträte der Stadt Leipzig, Historiker. Ich muss dazu natürlich auch sagen, dass auch André Göre von Lok sich da sehr engagiert hat, muss man einfach so sagen. Der Christoph, wie gesagt, Tüpfelhausen, verschiedene andere Institutionen haben versucht, noch diesen Abriss oder dieses Planieren zu verhindern, aber am Ende ist es dann halt doch passiert und dann sieht es halt so aus, wie es heute aussieht. Es ist halt ein verwildertes Gelände. Man hätte sich diese ganze Abrissaktion halt auch wirklich sparen können. Wie gesagt, als dieser Platz begangen wurde vor ein paar Jahren, als dieser Abriss noch nicht stattgefunden hat, da wurde auch noch Teile des alten Tores dort entdeckt, was dort am Rande stand. Verschiedene auch Erinnerungsaktionen haben dort stattgefunden. Es gab sogar Überlegungen, das Gelände wieder irgendwie nutzbar zu machen. Also es waren Ideen, die dann aber nicht umgesetzt wurden. Und und der Rest war dann diese traurige Geschichte, die ich gerade geschildert habe. Wie gesagt, tut mich jetzt nicht auf das Jahr genau festnageln. Wie gesagt, das ist alles vor der Zeit geschehen, bevor ich auch hier jetzt mich tiefer mit diesem Thema beschäftigt habe. Wie gesagt, ich war dann zur Steleneröffnung anwesend. Und da wurde diese Geschichte auch nochmal erwähnt und diskutiert, ganz groß und breit. Und da haben auch Leute des öffentlichen Lebens auch in Reden halt auch gesagt, dass diese ganze Geschichte um den Sportplatz da hinten und um das Areal kein Ruhmesblatt der Stadt Leipzig war. Aber gut, es ist jetzt so, wie es ist. Man hat diese Stele dort installiert. Wir werden auch im Rahmen des internationalen Fußballbegegnungsfests dort in einer Erinnerungsaktion veranstalten, auch mit Überlebenden der Shoah, und werden halt derer gedenken. Wie gesagt, wobei man muss auch dazu jetzt sagen, dass diese ganze Geschichte auch so ein bisschen die Leute motiviert hat, gerade auf städtischer Ebene wieder ein bisschen mehr dieses Thema in Fokus zu nehmen und sich ein bisschen ernsthafter wieder mit der jüdischen Geschichte der Stadt Leipzig auch zu beschäftigen und das Thema halt auch entsprechend ernst zu nehmen.
Umso wichtiger, dass es Vereine gibt wie Tüpfelhausen, die sich da wirklich intensiv mit beschäftigen, und ich finde das auch total super. Finde es ja genauso spannend, dass, also auf das, was du vorher in dem vorherigen Beitrag sozusagen ein bisschen noch erwähnt hattest, dass auch die Familie der beiden Clubgründer von Bar Kochbar sozusagen ja sagen, über Tüpfelhausen haben wir mehr über unseren Vater gelernt, als wir das vielleicht ohne Tüpfelhausen getan hätten. Und das finde ich sehr spannend, aber ich weiß nicht, ob du dazu was sagen kannst. Würde mich aber nochmal interessieren, wie ihr sozusagen den Kontakt zu der Familie herstellen konntet. Also ich stelle mir das jetzt nicht so vor, dass man da irgendwie im Internet geguckt hat und gesagt hat, oh, alles klar, da sind irgendwie die Überlebenden oder die Kinder der beiden Gründer von Bar Kochbar, sondern das stelle ich mir auch irgendwie schwierig vor, da sozusagen den Kontakt herzustellen. Kannst du dazu vielleicht was sagen?
Ich muss ehrlich gestehen, das wäre jetzt eine Frage, die könnte der Christoph, wenn er denn hier war, aber ich hoffe, dass er sowieso gleich nochmal reinkommt, besser beantworten kann, bevor ich was Falsches dazu sage. Also es ging auch viel über Kontaktaufnahme, über das IFBF. ich will mich jetzt gar nicht hier aus dem Fenster lehnen. Also es ist auf jeden Fall sehr gute Netzwerkarbeit, die da dahinter stand und weiterhin steht. Und das hat der Christoph und die Katrin haben diese Verbindung damals hergestellt. Man hat, also als man sich mit dem Thema Bau kochbar beschäftigt hat, hat man sich natürlich auch mit den Menschen dahinter beschäftigt. Und dem Christoph ist wohl mal irgendwann ein Mannschaftsfoto in die Hand gekommen. Und man hat natürlich versucht, die Personen, die darauf abgebildet sind, entsprechend richtig darzustellen und hat dann natürlich entsprechend recherchiert, wer verbirgt sich denn oder welche Familiengeschichten verbergen sich denn hinter diesem alten Mannschaftsfoto in Schwarz-Weiß. Und da ist man dann halt entsprechend auf die Namen und auch auf die Familiengeschichten gestoßen und hat dann entsprechend recherchiert. Und am Ende dieser Recherche, und dazu kann sicherlich Christoph mehr sagen, wenn er dann gleich nochmal reinkommt, ist dann rausgekommen, dass zum Beispiel die Frau Juliette Richter halt heute in Baltimore lebt. Ihre Schwester in Kanada wohnt und dann hat dann entsprechend die Kontakte zu diesen Menschen aufgenommen und hat versucht, mehr darüber zu erfahren. Also im Rahmen dieser ganzen Recherche, das begrenzt sich jetzt natürlich nicht nur auf die Familie Bartfeld, hat man so viele interessante Geschichten halt auch herausgefunden. Man hat mit den Menschen, auch Menschen, die heute in Israel leben, kennengelernt. Man hat versucht, Quellen zu eröffnen, zu schauen, was ist noch von der Erinnerungsgeschichte übrig. Man muss natürlich dazu sagen, dass die Nazis während ihrer 12-jährigen Schreckensherrschaft auch ganz viel Zeugnisse und Erinnerungszeugnisse haben systematisch zerstören lassen oder verschwinden lassen. Also man hat auch wirklich versucht, die Erinnerung an diese Menschen auszulöschen. Also nicht nur diese Menschen auszulöschen, sondern ihre ganzen Geschichten dahinter. Fotos, die ganze Erinnerungsgeschichte an Bau kochbar fußt auf wenig Material. Also es gibt in Israel noch ein Archiv, hat mir Christoph erzählt, auf das man zurückgreifen kann. Da hat der Jubal sich natürlich entsprechend auch dahinter geklemmt und leistet dazu Arbeit, hat sich Informationen besorgt. Aber es ist halt auch wirklich zum Teil sehr spärlich. Also hier in Deutschland ist es sowieso sehr schwierig, aus dieser Zeit Sachen zu finden, verwertbare Fotos zu finden, Familienhistorien zu ergründen, weil halt wirklich sehr, sehr viel wirklich, das muss man so sagen, vernichtet wurde. Also wie gesagt, es wurden nicht nur Menschen vernichtet, es wurden ihre Geschichten versucht zu vernichten und das hat man trotzdem nicht geschafft. Das sage ich heute auch immer noch ganz bewusst dazu. Sie haben es nicht geschafft und da sind wir auch wirklich doch sehr stolz drauf, dass wir mit unserer Arbeit da einen guten Beitrag zu leisten, dass das am Ende dieses Regime halt nicht gewonnen hat, indem wir halt recherchieren und diesen Menschen halt auch ihren Namen und ihre Geschichte wiedergeben und zurückgeben. Und jede Person, die wir identifizieren und die Familiengeschichte dahinter herausfinden, ist eine Geschichte. Wir geben den Menschen quasi damit auch so ein Stückchen ihren Namen und ihre Identität wieder. Und da sind wir auch wirklich zu Recht ganz stolz drauf und werden auch diese Arbeit und diesen Weg so weitergehen, weil man natürlich Geschichte und Sport und gerade Fußball ganz gut auch miteinander verbinden kann und das sind Themen sind, die junge Leute junge Leute beeinflussen kann und auch mal ein bisschen über den Tellerrand zu schauen und sich nicht nur mit dem Fußball alleine zu beschäftigen, sondern auch die Geschichte zu reflektieren. Und da sind wir ja auch, wie gesagt, bei dem Thema, was ja zurzeit sehr aktuell ist, Antisemitismus ist wieder ein Thema, was in Deutschland in aller Munde war oder ist. Also es ist immer noch in aller Munde und wird auch leider einige Jahre noch so sein. Und es ist auch immer wieder ganz, ganz wichtige Arbeit, die wir hier leisten müssen, damit gewisse Dinge nicht unwidersprochen bleiben.
Also wenn Christoph nicht wiederkommt, kann ich nochmal kurz, wer sich dafür interessiert, und zwar in dem Buch von Yuval mit Sportgeist gegen die Entrechtung, die Geschichte des jüdischen Sportvereins Bar Kochbar Leipzig, gibt es hinten noch ein Kapitel über das IFBF und da beschreibt Christoph auch ein bisschen mehr, wie das, also der Kontakt zustande kam. Das nur mal als kleiner Medientipp. Möchte auf jeden Fall auch nochmal unterstreichen, dass es auf jeden Fall echt cool ist, was ihr macht. Also dass er halt irgendwie Namen wieder zum Vorschein kommen, die halt irgendwie versucht wurden zu vergessen, also vergessen zu machen, besser gesagt. Und bei Fragen, also ich habe mich jetzt im letzten Jahr mit dem, also mit den Stolpersteinen in Leipzig ein bisschen befasst, als Georg Schwarz-Stolperstein verloren gegangen war. Arbeitet ja auch mit dem Archiv Bürgerbewegung zusammen, also was Stolpersteinverlegungen, also der, die dafür in Leipzig federführend sind, um da halt irgendwie auch im Stadtbild Steine zu verlegen, Geschichten zu erzählen.
Vielleicht ganz kurz, bevor Sebastian antwortet, nur für den Zuhörer nochmal sozusagen die Einordnung. Christoph ist tatsächlich noch damit beschäftigt, auch das Fest vorzubereiten und hat uns jetzt kurzfristig verlassen, weil er quasi schon im nächsten Termin sozusagen sitzen muss, um das alles irgendwie ein bisschen vorzubereiten. Deshalb hoffen wir, dass er nochmal wiederkommt, aber kann er gerade nicht antworten. Nicht, dass er, dass der Zuhörer sich quasi etwas wundert, wo dann plötzlich der Christoph hin verschwunden ist. Das nochmal zur Einordnung und dann gerne die Frage von Jonas jetzt.
Nur zur Erklärung, der Christoph hatte vorhin noch ein wichtiges Gespräch reinbekommen und telefoniert jetzt im wahrsten Sinne des Wortes mit Israel wegen ein paar Sachen, aber deswegen hat er vorhin gesagt, das ist keine Probleme, die wir nicht lösen können. Also von daher alles gut.
Ja, die Frage war, glaube ich, ob ihr mit dem Bürgerverein zusammenarbeitet. Kannst du da auch was dazu sagen, Sebastian, oder müssen wir da auch uns nochmal auf
das Wort beziehen? Ja, aber definitiv auch mit diesen Institutionen zusammen und war noch bei der Wieder- oder Neuverlegung des Stolpersteins von Georg Schwarz zugegen und machen auch jedes Jahr bei der Stolperscheinputzaktion natürlich mit. Und das nicht nur an dem Tag, wo dieser Tag im Kalender steht, sondern schauen auch immer wieder auch im Stadtbild danach, dass da alles seine Richtigkeit hat, um es mal so auszudrücken. Also wir machen nicht nur symbolisch hier so sogenannte Symbolpolitik, wir gehen schon hin und achten da wirklich drauf, dass entsprechend diese Sachen auch an Ort und Stelle liegen, machen auch mal eigenständige Putzaktionen. Wie gesagt, war noch bei der Neuerrichtung des Stolpersteins für Georg Schwarz vor Ort. Und natürlich arbeiten wir auch mit diesen Initiativen hier in Leipzig zusammen, auch mit der jetzt habe ich gerade einen kurzen Blackout mit der Stiftung oder mit Gedenkstiftung Zwangsarbeit, Stiftung Zwangsarbeit und anderen Institutionen.
Das heißt Gedenkstätte für Zwangsarbeit Leipzig.
Gedenkstätte für Zwangsarbeit Leipzig, wie du sagst, ich habe bloß einen Blackout. Mit solchen Institutionen arbeiten wir natürlich auch zusammen und die werden noch zum Beispiel jetzt beim Festival der Zivilgesellschaft am Freitag auch mit einem Stand vertreten sein. Also wir haben da schon ein breites Kontaktfeld, mit dem wir auch enger zusammenarbeiten und entsprechend kooperieren. Jetzt ist gerade der Christoph wieder reingekommen.
Ja.
Da könnt ihr sicherlich auch noch mal kurz spezifisch die Frage zur Kontaktaufnahme mit der Familie Bartfeld klären, weil ich wollte vorhin nicht zu sehr ins Detail gehen, weil du da mehr Wissen hast als ich.
Ja, jetzt kann ich sagen, gerade die Israel für den Shalom. ja.
Das ist live, also vielleicht nochmal sozusagen so ein bisschen zur Einführung. Christoph, Sebastian hat vorhin so ein bisschen dargestellt, hat ein bisschen was über euren Film nochmal erzählt und da war sozusagen auch die Aussage, dass eines der Familienmitglieder aus der Familie Bartfeld sozusagen auch dargestellt hat, mit so sinngemäß die Aussage war, dass sie durch den Verein Tüpfelhausen sehr, sehr viel über ihren Vater erfahren hat, was sie sonst vielleicht in der Form so nicht erfahren hätte und dass sie das auch sehr, sehr emotional dargestellt hat. Und da war sozusagen für uns die Frage aufgeploppt, wie ihr das damals geschafft habt, sozusagen zu den Hinterbliebenen der beiden Gründungsmitglieder von Bar Kochba den Kontakt aufzubauen, weil das stellt man sich ja auch vor. Also wir wissen ja alle, dass irgendwie Recherchearbeit immer extrem schwierig ist und vielleicht kannst du da ja nochmal so ein bisschen tiefer einsteigen, weil das ja schon spannend ist, sozusagen die wichtigen Menschen hinter den Gründungsmitgliedern dann ausfindig zu machen und dann auch so ein gutes Verhältnis zu denen aufzubauen, dass sie sagen wir gerne immer wieder mit einem zusammenzuarbeiten.
Also das sind emotionale Augenblicke und ich merke gerade an meinen Unterarmen, wie ich Gänsehaut bekomme, einerseits aus Freude und andererseits nicht aus Sorge, sondern aus dem Wissen heraus, wie das passiert ist, was die Menschen auch dafür durchgemacht haben. Und es sind wie immer im Leben Zufälle. also dieser Tag, den wir 2013 hatten, von dem ich schon vorhin schon gesprochen habe, der hat es irgendwie ins holländische Fernsehen geschafft. Also wahrscheinlich 30 Sekunden, 40 Sekunden irgendwie. Und den hat damals Seth Barr gesehen. Und Seth Barr war der Sohn von Max Bartfeld. Und der hat ihn gesehen und wir sind damals dann 2014 haben wir ihn besucht in den Niederlanden, wo er gelebt hat. Und er hatte wusste, dass er Cousinen in den USA und in Kanada hat, aber der Kontakt war zwar da, aber wahrscheinlich rudimentär. Und das IFBF läuft de facto und auf einmal steht Juliette Richter vor der Tür. Also die war einfach da. Die hat sich einen Flieger genommen, ihre Familie eingepackt und ist losgeflogen. Und sie hat sie sich geschworen, genauso, das kommt auch in dem Film zurück und deswegen diese Gänsehaut wie Evelyn. Eine Szene war never, 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 never again. Also die englische Verfassung of someone to myself to enter German ground. Nie, 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 nie wieder. Nie, 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 niemals, niemals. Das war unvorstellbar. Nach all diesen Martyrium, nach all dem, was die NS-Schergen der Familie angetan haben, vielen anderen war das da. Und auf einmal kam auch so Evelyn. Also die waren einfach da und daraus ist eine sehr tiefe Freundschaft hat sich entwickelt. Und der andere Gänsehaut-Moment war 2017. Also stellt euch das vor, ihr wisst über euren Vater nichts. Also euer Vater war gar nichts und fremde Menschen aus einer anderen Nation oder aus einem Land, das wir eigentlich nie wieder betreten wollten, forschen zu eurer Familie und stellen dort Sachen fest. Und ihr kommt dahin und erfahrt diese Dinge. Und das ist ja erstmal schon mal eine Sache, die bewegend ist und wodurch ihr die Möglichkeit habt. Und aus den USA ist es natürlich noch viel schwieriger zu forschen, als es in Deutschland der Fall ist. Wisst ihr einige Dinge? Wisst ihr auch, dass der Vater nicht wie vermutet irgendwann 44 gestorben worden ist, sondern leider die letzten Tage vor Kriegsende. Also wirklich auf den letzten der Todesmärsche. Die hat er sogar noch überlebt. Und dann hat er eine Blutvergiftung bekommen und letztendlich war das ja trotzdem Mord durch die Nazis, weil sie ihm diesen oder mörderischen Marsch haben laufen lassen, also von Auschwitz mit wahrscheinlich ein paar Verbindungen bis nach Buchenwald und dann weiter. Also das war schon unglaublich und die Familie wusste aber, sie hat noch eine andere Familie, die Familie Schumer und diese Familie Schumer war für sie vollkommen waren tot und wahrscheinlich alle ermordet. Und ihr geht auf den jüdischen Friedhof. Ihr kennt den alten jüdischen Friedhof, der in Leipzig-Nord ist, und geht zum Grab der Familie Schumer. Und auf einmal wird allen klar, die Welt ist doch ganz anders. Weil irgendjemand, also ein paar Tage vor dieser Ausrichtung, den Grabstein hat sanieren lassen. Und wenn du einen Grabstein sanieren lässt, dann muss es Angehörige geben, weil die anderen waren ja tief verfallen. Und die waren natürlich vollkommen aufgeregt, aufgelöst wegen dieser Sache und haben dann die jüdische Gemeinde kontaktiert und die hat dann das Wiedersehen veranstaltet. Das heißt, es haben sich Familien wiedergefunden, von denen beide Seiten dachten, sie werden restlos in der Shoah ausgelöscht worden und weil sie halt in anderen Ländern gelebt haben, gab es überhaupt keinen Bezugspunkt mehr. Und du bist über 80 Jahre und du siehst das auf einmal. Du betrittst einen Friedhof und denkst, das ist der Ort des Todes und dann ist dieser Friedhof auf einmal der Ort des Lebens. Weil dort ein Hinweis ist, der andere Teil der Familie lebt. Und das war diese Sätze, die ich mit Gänsehaut überschrieben habe, weil das kann man sich nicht vorstellen. Also das kann man sich nicht vorstellen, weil was in Menschen los ist, dass du Menschen wieder siehst und dass du weißt, es haben halt noch andere geschafft und diese Familie Schumer hatte auch schon vom IFBF gehört und dann sind weitere Sachen darüber bekannt geworden, andere Teile oder andere sind noch dazu gekommen und andere haben es dann möglich gemacht, dass auch dieser Film halt auch finanziell unterstützt worden ist, um das Ganze in einen Kontext zu bringen, weil es der Familie wichtig gewesen ist.
Da bin ich immer schon vom Zuhören Gänsehaut, glaube ich. Ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, Jonas, aber ich finde das wirklich total super, was er da macht und wie er das umsetzt. Und auch.
Auf jeden Fall, ja. Ich weiß auch gerade nicht, was ich sagen soll dazu. Also ja, das ist echt cool. Also solche Momente noch irgendwie zu finden.
Aber das ist dann, glaube ich, auch, da nimmt man dann auch so ein bisschen was mit und merkt, das bringt auch alles was, was man da sozusagen Jahr für Jahr auf die Beine stellt. Und das ist super. Und es ist umso schöner eigentlich, dass auch irgendwie Chemie ein Teil von dem ist.
Absolut, also darüber freue ich mich auch, weil wir sind diese kleinen, also ich kann euch andere, oder ich, nein, ich möchte euch andere Geschichten erzählen. Es geht ja nicht nur, es ist ja nicht nur deutsch-jüdisch, es ist ja nicht nur, dass es diese Komponente ist, also das ist eine Komponente, es gibt auch andere Komponenten. Die andere Komponente ist von mir ist deutsch-tschechisch und Organisationen mit Sinti und Roma. Und ich habe hier Kinder im Verein, oder, nein, das sind keine Kinder, das sind junge Erwachsene, alt, Heranwachsende, die zum oder am IFBF teilgenommen haben und die mir jetzt auf einmal erzählt haben, ich komme dahin und ich frage, wieso, du bist doch gar nicht mehr in der Altersklasse oder sonst was. Nee, ich komme hin, weil die anderen kommen ja. Ich so, echt? Ja, also seit dem IFBF stehen wir im ständigen Kontakt. Und da haben sich, also die sind, die kommen aus Ostrava, das ist eine Organisation, ein Roma-Bildungsprojekt, also Fußball-Bildungsprojekt, die haben sich hier kennengelernt mit Kindern oder Jugendlichen damals aus Leutsch und so seitdem pflegen die eine Freundschaft. Und genauso wie hier Leutscher Kinder aus Glansko, die auch wiederkommen. Also das ist ein Kinder- und Jugendzentrum in Tschechien. Und das ist das Wichtige. Ich freue mich natürlich über das, was wir tun, aber viel toller finde ich das, was die Jugendlichen untereinander tun. Vielleicht machen wir die Handreichung. Die Handreichung, dass wir sagen, wir ermöglichen das. Wir organisieren das, wir bieten den Kontakt. Aber sie sind es, die das leben, die diese Freundschaft leben und die das weiterleben und zeigen, das ist überhaupt nicht vergeben. Sondern das sind diese kleinen Momente. Diese kleinen Momente, dass Menschen sagen, hey, wir wohnen zwar 1000 Kilometer weiter voneinander entfernt, aber wir bleiben in Kontakt, wir sehen uns. Und wir fahren einfach auch mal nach Tschechien, privat in unserer Zeit, abseits von Tüpfelhausen, und besuchen uns untereinander. Und das hat es mir mit vielen Bereichen hier jetzt unterschiedlicher Art und Weise gegeben, dass so diese Kontakte ermöglicht worden sind. Und das ist für mich die größte Freude daran, dass es diese Momente gibt, über alle Sachen hinaus, und dass diese Freundschaften entstehen und dass man auch diese Möglichkeit hat, das einfach zu sehen und das mit aufgebaut zu haben. Und aber die Kinder sind diejenigen, die letztendlich diese Sache wirklich leben, tief leben und darin verwurzelt sind.
Ein wirklich wunderbares Ding, was auch zu Recht sozusagen auch irgendwie preislich ausgezeichnet wird, wobei natürlich all diese Auszeichnungen im Vergleich zu dem, was man sozusagen den Kindern und Jugendlichen und auch den Familien dann gegeben hat, ja eher schon fast schon marginal wirken. Ich möchte es aber trotzdem nicht unterschlagen, über den Julius Hirsch Preis hatten wir ja schon gesprochen, aber im Jahr 2018 hat das Projekt auch den Preis Aktiv für Demokratie und Toleranz gewonnen. Und vielleicht könnt ihr auch darüber noch ein oder zwei Worte verlieren.
Ja, das war eine Freude. Also auch, jetzt gucke ich da drunter, unter die Judas hier. Ja, die Urkunde hängt auch, ja, weil wir uns einfach wirklich hier gefreut haben. Das war eine interessante Feier. Es ist ein toller Preis und wir haben uns sehr darüber gefreut, auch von der Preisverleihung. Und man hat auch tolle, interessante Sachen erlebt. Und das ist... Aber es sind halt unterschiedliche Welten. Das eine ist hier wirklich im Bereich Demokratie, der Preis Aktiv für Demokratie und Toleranz. Und der andere war im Bereich Fußball. Also da liegen die Unterschiede. Beides tolle Sachen. Wir haben uns über beides gefreut. Und aber das ist keine Monstranz, die wir von uns hertragen. Also das ist nicht so, dass wir jetzt hier sagen, das ist so oder wie auch immer. Es ist natürlich bei einigen Sachen wichtig, wenn du in Kontakt mit staatlichen Stellen stehst, dass du das natürlich sagst. Aber hier bei uns im normalen Alltag wird das, wie gesagt, nicht wie eine Monstranz von uns hergehalten, sondern ganz normal. Wir haben uns damals darüber gefreut, es waren tolle Sachen. Und wir schauen jetzt auf die Sachen, die kommen. Und es darf niemals ein Ausruhen sein, dass man denkt, hey, man hat den einmal bekommen. Auch selber muss man seine Arbeit immer wieder neu reflektieren. Also das ist wichtig. Also die Reflexion, machst du das wirklich richtig? Und erreichst du deine Jugendlichen, Kinder und Jugendlichen noch? Und deswegen machen wir auch Evaluierungen, so häufig Feedbackbögen, sprechen mit den Jugendlichen, um zu wissen, oder Ideen der Jugendlichen einfließen zu lassen, aber auch gleichzeitig zu wissen, ist das, was ihr tut, genau richtig? Also ist das richtig für die Kinder und Jugendlichen, die wir dementsprechend haben? Und das ist mir immer ein Anliegen. Man kann so im Leutscher Büro, in dem wir sitzen, an der Georg-Schwarz-Straße, die Straßenbahn fährt immer wieder vorbei, alle 15 oder alle 10 Minuten kann man so viele Dinge entwickeln. Aber man muss auch wissen, dass das, was man entwickelt, letztendlich auch einhergeht, einerseits mit der Niedrigschwelligkeit für die Kinder und andererseits natürlich auch, ob es ihre Erlebniswelt ist und ob man auch wirklich an der aktiven Lebenswelt und realen Lebenswelt der Kinder und Jugendlichen andockt. Wenn man das hat, dann ist es gut und auch wir müssen uns das immer wieder neu stellen. Machen wir das richtig oder machen wir das nicht richtig? Und man kann nicht sagen, also einer meiner oder einen Satz, den ich überhaupt nicht mag, das haben wir schon immer so gemacht. Der Satz, den wir schon immer, das haben wir schon immer so gemacht, ja. Das kannst du machen, wenn du Beamter in der Deichtalsperre irgendwo in Nordrhein-Westfalen bist, ja, und seit 20 Jahren hat der Damm immer gehalten. Das haben wir immer schon gemacht, Josef. Ne? Dann ändern wir nicht, Jupp, ne? Da bleiben wir dabei. Ja, da geht es. Ja, da ändert sich's auch nicht. Aber hier müssen wir doch ganz andere Sachen dementsprechend machen.
Ihr macht viel, das finde ich super. Ich habe jetzt hier immer noch so eine Frage, die so ein bisschen, naja, um die Ecke geht, sage ich mal. Und zwar habe ich mir so aufgeschrieben, das, was ihr macht, kann ja sehr, sehr inspirierend, glaube ich, auch für ganz viele junge Menschen sein, sich dem Thema zu nähern. Und die Frage ist sozusagen ein bisschen, wir machen ja hier einen Podcast, bezeichnen uns als Chemiefans, also Jonas und ich zumindest, und die anderen, die sonst in der Regel hier mit dabei sind, auch. Die Frage ist, was wünscht ihr euch denn in Bezug auf Erinnerungskultur vielleicht von den Chemiefans, von jungen Chemiefans? Kann da was kommen? Können die sich beteiligen? Sollte da mehr kommen? Oder also das ist so etwas, was man vielleicht jungen Leuten so ein bisschen mit auf den Weg geben kann, in der Richtung, wo sie mal aktiv werden können.
Ich glaube, offen zu sein, das ist das Allerwichtigste. Und nicht in Stereotypen zu denken, und das machen die wenigsten, aber die Offenheit muss man haben und man sollte keine Vergleiche anstellen. Also ein Vergleich beispielsweise zu denken, ja, jetzt kommt ein israelischer Verein, das ist irgendwie eine Aussage weltpolitisch. Nein, es ist nicht. Es ist nur eine Aussage hier für das eigene Leben. Und das hat mit Israel, Palästina oder Ähnlichem erstmal nichts zu tun für den jungen Chemiefan, sondern das ist das Gleiche, wie ich mir die Frage stelle, wofür und wogegen bin ich? Und dass es der Verein kommt, ist eine ganz klare Aussage gegen jeden Antisemitismus. Damit muss es anfangen. Zu sagen, dass darum geht's. Wir haben es erlebt, was in Deutschland die letzte Zeit los gewesen ist. Dass Leute losgezogen sind, israelische Fahnen verbrannt haben, dass sie Synagogen angesteckt haben, dass sie Menschen bespuckt angegriffen haben, weil sie eine Kippa getragen haben oder als jüdische Menschen erkennbar gewesen sind, als Jüdinnen und Juden. Und so ist das auch zu verstehen. Dieses Zeichen ist ganz klar, das ist ein Zeichen gegen Antisemitismus. Genauso wie im gleichen Atemzug wir sagen, auch gegen alle anderen Formengruppen bezogene Menschenfeindlichkeit sprechen wir uns genauso dagegen aus. Und das sieht man auch dran, wen wir einladen. Also gegen Antiziganismus sind die Teams der Roma dabei. Wir haben gegen Rassismus stellen wir uns aus, wenn du siehst, wie die Mannschaften, die aus den anderen Bundesländern kommen, von der Zusammensetzung her sind, sieht man, wie breit die Teams letztendlich gefächert sind in ihrer Herkunft. Und diese Frage sollten wir uns zuallererst stellen. Und jeder Einzelne sollte sich stellen, bin ich wofür? Für etwas und bin ich wogegen. Und für etwas, so sollte ich sein, für Weltoffenheit und Toleranz. Dagegen sollte ich sein, gegen die ganzen Ismen das ganze Gelaber, was damit kommt. Und in unserer heutigen Zeit, wir haben irgendwelche Corona-Leugnerinnen und Leugner, wir haben irgendwelche Verschwörungstheoretiker und andere Verrückte und andere Nazis. Und das wird immer so schön verbunden. Ihr kennt die ganzen Sachen, was sie dann machen. Dagegen soll man sich stellen und sich selber immer sagen, Mensch, also wir machen hier oder die Jugendlichen das Richtige, lass uns zu diesem Spiel gehen und zu anderen Sachen auch und lass uns einfach diesen Geist dieser Veranstaltung mitnehmen, dass wir was erleben können und dass wir uns das mal anschauen können und auch mal, momentan gibt man nicht die Hand, aber vielleicht ist es in 2-3 Jahren wieder möglich, sich einander die Hand, also nicht nur sprichwörtlich, sondern im wahrsten Sinne des Wortes zu geben. und dieses Aufeinanderzukommen zu leben und einfach dabei zu sein. Und deswegen haben wir das auch, die Veranstaltungen sind offen. Und offen heißt das Begegnungsfestival der Zivilgesellschaft am Freitag. Man kann hinkommen, man kann sich das Ganze anschauen, man kann es sich anhören. Es wird kein Eintritt oder Ähnliches verlangt. Man kann einfach dabei sein, das Ganze zu machen. Auch natürlich immer im Rahmen der Corona-Schutzverordnung gibt es natürlich gewisse personelle oder Personenobergrenzen. Die können wir dann natürlich nicht verhindern. Die sind einfach da. Aber im Rahmen dieser Möglichkeit kann ich mir das einfach anschauen. Ich kann einfach hingehen und sagen, ich setze mich in die Straßenbahn, steige am Augustusplatz aus und höre und schaue mir diesen Film einfach mal an. Oder ich höre einfach mal zu, was Juliette an Eindrücken erzählen kann aus ihrem Leben, was sie erlebt hat. Oder ich nehme einfach die Gelegenheit wahr, auch mal mit einem Team aus Armenien zusammenzukommen oder auch aus der Ukraine. Man darf jetzt nicht vergessen, auch die Armenier, die kommen aus dem Kriegsgebiet. Die hatten vor 4 Monaten noch Krieg. Ja, also ich finde, diese Wahrnehmung in Deutschland ist man manchmal sehr einseitig, oder nicht einseitig, aber man bekommt es gar nicht mit. Uns geht's gut und wir leben gut. Und dann kommen Armenier und Armenier stellen wir uns vor, naja gut, da kennt man vielleicht noch Radio Erwan von früher aus den alten Witzen. Und jetzt stellen wir fest, Mensch, vor 5 Monaten war da aktiv Krieg. Da sind nicht wenige Menschen umgekommen, da sind nicht wenige Kinder traumatisiert worden, die sind dabei und genauso kommen auch Kinder aus der Ukraine. Und das ist diese Weltoffenheit, die wir leben wollen. Und deswegen warm welcome, herzlich willkommen, Shalom zu dieser Veranstaltung. Und wir freuen uns über jeden, der Lust hat, sich das Ganze halt dementsprechend anzuschauen.
Kannst du vielleicht noch die Startzeit mit anfügen? Also wir hatten über die Startzeit des Films gesprochen, aber ist das der Auftakt für die Veranstaltung oder geht die Veranstaltung schon eher los?
15 Uhr am 2. Juli, wie gesagt, auf dem Augustusplatz in Leipzig. Am Sonntag dann das Turnier, da geht es um 9 Uhr los in der Sportschule Julius Braun. Und natürlich, wofür ich ganz klar werben möchte, auch, also das ist mit Eintritt verbunden, weil es leider ansonsten nicht geht. Also ein Team aus Israel, auch wenn sie für ihren Trip kein Geld nehmen, also kein Geld, kein Antrittsgeld, keine Gage oder ähnliches, sie kommen aus purem Interesse hin, müssen trotzdem Dinge wie Flüge, wie Stadion, wie Unterkunft, es muss einfach bezahlt werden. Und jeder, also ich würde gerne sagen, hey, das ist alles umsonst, kommt alles vorbei, aber es geht halt einfach nicht. Also das ist halt einfach nicht drin, weil wir die Sachen haben. Und auch Chemie kriegt natürlich von uns Geld, was sie auch bekommen müssen, weil da muss ein Rasen zur Verfügung gestellt werden, da muss Infrastruktur zur Verfügung gestellt werden, da wird Energie verbraucht und. Und da kommt einfach auch, also die Karten sind ja online unter chemieleipzig.de, also dann den Links da dementsprechend folgen, erhältlich. Und für einen schmalen Taler, die günstigste ermäßigte Karte gibt es für 7 €, kann man sich ein Spiel seines Lieblingsvereins gegen einen israelischen Kultclub anschauen. Und Bitar ist ein Kultclub in Israel. Ja? Weil Bitar hat sich von, also Bitar Nodia ist ein Kultclub, weil sie sich von Bitar abgespalten haben, ein ganz klares Programm haben, was auf der Zivilgesellschaft fußt, gegen jeden Rassismus ausgerichtet ist. Also man hat ja von Bitar vieles gehört. Und die Leute, die das machen, sind genau das Gegenteil. Die stehen für Weltoffenheit und ebenso ein weltoffenes Israel. Und ich freue mich einfach, dass die kommen. Und ich freue mich auch auf einige Sachen, die da zurückkommen. Ich hatte schon die Ehre mal gehabt, mit Bitar beim Spiel dabei zu sein. Und diese Story muss ich euch noch einfach erzählen, also weil sie gehört dazu. Ich habe 2019, das war die Vorbereitung zum Fußballbegegnungsfest, damals zum 5., sind wir nach Israel getroffen und haben uns mit Bitar verabredet. Und ich hatte in irgendeiner Gruppe, weiß ich nicht, bei Facebook, Schirm Leipzig, Fangruppe oder irgendwo geschrieben, ey Kinders, ich fliege nach Israel im Rahmen dieser Sachen und ich treffe mich auch mit Bitar und wer Lust hat, kann doch einfach mal vorbeikommen. Also hat man natürlich mit niemandem gerechnet, ja. Auf einmal komme ich da an bin fast überrascht und insgesamt 7 Chemiefans stehen da, also nicht eingeschlossen, also 6 und ich und dachte mir, ey, wie kann das denn sein? Ja, also von einer Person weiß ich, das habe ich Eska schon mehrere Mal erzählt, die hat das gelesen, hat sich gedacht, ach komm, ich habe jetzt frei, den Ground kenne ich noch nicht, Ich gucke mal kurz bei EasyJet. Ey, klasse, 34,99 hin, morgens die erste Maschine, abends die letzte zurück, hin und zurück 80 Euro. Da ziehe ich mir den Ground einfach mal, ja? Und sag einfach mal Hallo. Und bin auch noch pünktlich an diesem vereinbarten Zeitpunkt da. Also das war schon eine Erfahrung, wo ich mir dachte, ey, das gibt's nicht. Also so verrückt ist sowohl die Chemiefamilie als auch Leute, denen das ein Anliegen ist. Und auch heute noch, also jetzt sind wir wieder Spiele in Israel da. Also das Stadion wurde damals enorm getaggt, wenn ich das einfach mal sagen darf. Und die Sachen sieht man auch heute da. Also das war schon eine Reise, die dementsprechend wert, die man dort machen konnte.
Wenn ich die Geschichte so höre, da kommt mir so direkt der Gedanke, Mensch, eigentlich wäre es ja auch ganz cool, wenn es da noch irgendwie ein Rückspiel geben könnte und Chemie vielleicht auch mal in Israel zu Gast sein dürfte. Aber
Im alten Teddystadion, also das große Teddystadion in Jerusalem, also das wäre natürlich ein Gig. Ich möchte gerne 20 Sekunden noch von eurer Zeit abziehen, weil ich was anderes einfach machen will. Ich möchte nämlich einerseits unseren Fördergebern danken und den ganzen vielen, ich will an sie positiv verrücken, die sich hier für die Veranstaltung Urlaub genommen haben. Und es gibt echt eine Menge Leute, wir alle haben 24, 25 Tage im Urlaub im Jahr, die haben sich 5 Tage lang Urlaub genommen, um bei dieser Veranstaltung dabei zu sein und das unentgeltlich zu helfen. Und das sind Chemiker und ich möchte den allen danken, die da mitgeholfen haben, speziell auch der C&A für die ganze Unterstützung in der letzten Zeit, aber auch Chemie Leipzig, den vielen Leuten, also sowohl dem Verein als auch den Vorständen, die das ermöglicht haben und natürlich auch allen anderen, die am Film mitgewirkt haben. Hier, weil es ein chemischer Podcast ist, möchte ich es nochmal aussprechen. Und ohne euch, also die ihr jetzt uns unterstützt diese Woche, wäre die Sache gar nicht möglich. Das wäre nicht drin, also von meiner Seite aus ein großes Danke und ein großes Respekt und ein Bier wird definitiv immer drin sein, was ich privat auch mal ausgebe. An die, die uns diese Woche dementsprechend unterstützt haben und unterstützen.
Da hast du ja schon so die Kurve zum Ende geschlagen, sage ich mal. Ne? Vielleicht noch eine letzte Abschlussfrage. So ein kleiner Zuschauerwunsch. Wie viel soll es denn werden am Samstag, sage ich mal so. Ne? Also ich sag mal, wenn wir über 1.000 kommen, würde mich das sehr freuen. Das ist immerhin ja nur ein Testspiel, in Anführungsstrichen, aber ein sehr, sehr spannendes. Ich möchte auch nochmal dafür werben, dass alle kommen, aber würde das nochmal in die Runde geben und dann, ja.
Also 1.000 Leute wäre ein Traum. Also vierstellig. Also vierstellig ist mal eine Aussage, wo man auch hingehen kann und sagen kann, Leute, wir haben 1.000 Menschen gegen Antisemitismus und gegen alle Formen gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit zusammengebracht, an diesem Ort und noch ein geiles Spiel dazu sehen. Das ist der Wahnsinn und darüber würde ich mich sehr freuen. So, Herr Esker würde gerne auch noch ein Abschieds- oder ein Wort sagen. Ja, und wir machen gerade einen schwierigen Wechsel. Und ich sage euch natürlich auch danke, dass ich und wir die Möglichkeiten haben, also dich, Christian, und an dich, Jonas, hier dabei sein zu dürfen. Vielen, vielen Dank auch an euch.
Wir danken, dass du dir die Zeit genommen hast. Also SK kommt ja jetzt noch, der kriegt dann seinen extra Dank später noch. Aber Christoph, vielen Dank, dass du dir zwischen all dem organisatorischen Wahnsinn die Zeit für uns genommen hast.
Er ist schon wieder raus, das Telefon.
Aber vielleicht hat er später.
Seit um 8 hier übrigens, seit heute Morgen um 8. Und das geht jetzt jeden Tag so. Bis jetzt bis Mittwoch und dann geht's draußen weiter. Also wir sind hier voll im Rotieren, wie ihr mitbekommt.
Zur Info an die Hörerin, jetzt ist es abends um 8, also seit 12 Stunden tingelt Christoph. Und dann nimmt dich zwischendurch hier eine Stunde Zeit, um mit uns zu quatschen. Das ist cool.
Danke. Ja.
Vielleicht ich hätte noch mal kurz eine Zusammenfassung. Kurz, wo finde ich alle Infos an unsere Hörerin, wenn ich gerade jetzt nicht alle Daten mitbekommen habe? Magst du das noch kurz sagen, Sebastian?
Also, wir haben eine Internetseite fußballbegegnungsfest.eu. Da kann man sich die Informationen über das internationale Fußballbegegnungsfest anschauen. Dann sind Social Media vertreten, sowohl mit dem internationalen Fußballbegegnungsfest. Kann man oben im Sucher eingeben, stößt man automatisch drauf. Dann gibt es die Seite Tüpfelhausen. Die hat auch einen eigenen Auftritt auf Facebook und auch Instagram und Ja, da sind wir vertreten. Ist auch, wird auch im Moment alles natürlich sehr aktuell gehalten. Es wird doch, naja, demnächst wird doch noch ein Trailer zu dem Film kommen. Wir sind noch nicht dazu gekommen, ihn entsprechend hochzuladen, weil wir einfach im Moment mit anderen Sachen beschäftigt sind. Aber es wird auch noch ein Trailer zu dem Film geben. Der wird auch über diese Kanäle zu sehen sein, um ja, den Leuten noch ein bisschen mundwässrig zu machen für die Filmpremiere. Ja, also wir sind, ja doch, wenn man uns finden möchte, findet man uns sowohl im Internet als auch im Social Media überall. Entsprechend braucht man eigentlich nur Dr. Gockel fragen und man wird automatisch geholfen.
Ich weiß nicht, Jonas, hast du noch eine Frage, die dir auf der Seele brennt?
Nee, habe ich nicht.
Dann,
Aber vielleicht noch eine Sache, weil ich nämlich nicht weiß, ob ich es Freitag schaffe. Plant ihr den Film noch irgendwie anderweitig zu zeigen? Oder?
Jetzt wird es erstmal die Filmpremiere geben auf dem Augustusplatz. Dann wird es sicherlich auch noch die Möglichkeit geben, den Film anderweitig sehen zu können. Da haben wir uns jetzt im Nachhinein, wie gesagt, aufgrund der Veranstaltungsplanung noch gar nicht so sehr in den Kopf gemacht. Aber der Film wird auch nochmal gezeigt werden. Wir werden ihn sicherlich auch nochmal im chemischen Kontext zeigen. Dann, wenn das IFBR vorbei ist, wird es da sicherlich Wege geben, das zu ermöglichen. Da haben wir aber noch nicht gesprochen. Das wird aber sicherlich so passieren, denke ich mal. Und der Film wird auch im Rahmen von Bildungsprojekten gezeigt werden. Das ist auch der Sinn dahinter gewesen, zu sagen, wir machen jetzt nicht einen Film und dann verschwindet der nach seiner Premiere irgendwo im Archiv. Nein, dieser Film wird auch an Leipziger Schulen verwandt werden. Also das ist das große Ziel und das werden wir auch so machen. Also dieser Film ist auch schon für Folgeprojekte entstanden und soll auch bei Folgeprojekten verwendet werden. Wir haben auch noch eine Ausstellung, die sich mit Park Kochba beschäftigt, mit der ganzen Geschichte dahinter und auch mit den Menschen dahinter. Ja, also wie gesagt, der Film wird auch noch anderweitig Verwendung finden und man wird ihn sich dann auch anschauen dürfen. Wir haben sogar die Möglichkeit, aber das ist alles noch Zukunftsmusik und das sind Überlegungen, ihn sogar fernsehtauglich zu machen. Aber das sind so Ideen, die wir haben. Da haben wir auch Kontakte in verschiedene Richtungen und wie gesagt, wir sind dafür alles offen, aber das wird sich dann zur gegebenen Zeit zeigen, ob das und wie das möglich ist. Sein wird. Es gibt ja, wie gesagt, auch mittlerweile Sendeformate in verschiedensten Sendern, die auch solche, sag ich mal, Filme, die jetzt nicht unbedingt diese Großproduktionen wie das, was zum Beispiel große Sender anbieten, halt verwenden und die das ganz spannend finden, an Themenabenden solche Filme entsprechend zu zeigen. Wenn man sagt, hier, da hatten zum Beispiel ein freier Träger wie wir der Kinder- und Jugendhilfe einen Film gemacht, der sich mit Antisemitismus und Erinnerungskultur beschäftigt. Gerade in den jetzigen Zeiten, wo sowas sowieso vonnöten ist und immer vonnöten sein wird, dann ist das sicherlich ganz spannend. Und wir haben da auch schon einige positive Signale bekommen, dass wir im Nachgang da auch weitere Gespräche führen. Und mit ein bisschen Glück kann man den Film vielleicht irgendwann auch mal im Fernsehprogramm im Rahmen von einer gewissen Sendeformaten oder einer Sendesparte finden. Und das werden wir dann natürlich auch entsprechend öffentlich bewerben. Aber das wird sicherlich noch einige Zeit brauchen. Aber wir
Ich wollte sagen, also wer den Film sehen möchte, Freitag nicht kann, folgt den Kanälen von Tüpfelhausen und ihr seid da dran.
Ja. Also wir sind hier an allen, ich will das Wort Fronten nicht verwenden, aber ja, in dem Fall kann man das so sagen, wir sind hier an allen Fronten tätig, um das entsprechend alles gut zu machen und sind da auch auf einem guten Weg und ich denke, das wird alles so werden, wie wir uns das vorstellen. Ja.
Ja, dann wollen wir eure kostbare Zeit auch gar nicht länger überstrapazitieren. Nochmal vielen, vielen Dank, dass ihr euch das gute Stündchen Zeit genommen habt für uns, ein bisschen über das Projekt und das Fußballbegegnungsfest zu berichten. Und wir sind sehr gespannt. Also ich werde es mir auf jeden Fall am Freitag angucken und auch am Samstag ins Stadion gehen. Sebastian, vielen Dank. Du kannst auch dem Christoph nochmal den besten Dank von uns ausrichten, aber vielleicht hört er es sich ja dann irgendwann nach dem Begegnungsfest auch nochmal an. Von daher, ja.
Also ich bedanke mich auch nochmal bei euch, dass wir die Gelegenheit hatten, das so das so darzulegen. Ja, ich hätte jetzt auch noch ein paar Sachen gehabt. Ich hatte mir extra Gedanken gemacht vor der Sendung, was erzählst du denn? Da wird aber das Thema Chemie kommen, vielleicht kommt noch das Thema Ultras oder irgendwas anderes. Jetzt sind wir bei dem Thema geblieben, was ich aber persönlich ganz gut finde, weil es auch wirklich das Thema ist, weil es die Kernaussage dieses Spiels und dieser Veranstaltung ist und dass es halt nicht nur ein Fußballspiel ist und dass es da halt auch noch um mehr geht als nur Fußball. Und ja, das wollte ich vorhin noch sagen, weil ich es vergessen habe, vielleicht gestattet ihr mir das. Es gibt schon natürlich den Grund, warum man solche Sachen auch eher mit Chemie macht hier in Leipzig, und das kann man auch so sagen, weil wir sind ja auch ein chemischer Podcast. Die Fanszene von Chemie ist eigentlich insgesamt und gerade jetzt die junge Generation der Fanszene ist einfach, was das angeht, schon ja, fitter und cooler, auch mental. Also man ist weltoffen, man ist progressiv, man versucht halt nach vorne zu denken, man versucht halt sich auch von Stumpfsinn gezielt abzusetzen, zu sagen, wir sind halt nicht nur dieser blöder Verein mit, und jetzt Namen zu nennen, mit einer Horte Vollidioten hinten dran, die nur dummes Zeug erzählen. Und ich sage jetzt hier bewusst, nenne jetzt hier bewusst keine anderen Vereine, die sich nur darüber definieren, dass sie irgendwie blöde Aufkleber kleben oder was weiß ich, in fünffacher Überzahl irgendwelche Leute angreifen, nur weil sie in ihr Weltbild nicht passen. Und das ist schon der Grund, warum man als Chemiker mit Chemikern zusammenarbeitet und warum wir sind nun mal in Leutsch und wir sind noch hier der Großteil der Leute, die hier arbeiten, sind schon, ja, sag ich mal, chemieaffin. Aber es gibt schon Gründe, warum man hier lieber mit Chemie zusammenarbeitet und weniger mit anderen Vereinen. Was aber, das muss ich dazu sagen, und das so fair muss man sein, nicht auf alle zutrifft, die ich jetzt gerade indirekt vielleicht kritisiere, weil ich muss dazu sagen, es gibt auch Verantwortliche bei anderen Vereinen, denen es selber nicht schmeckt, was gewisse Dinge hier angeht. Aber man stößt da halt wahrscheinlich auch ein bisschen auf Granit. Und das sind aber Verfehlungen, die sind schon viel früher, oder Fehler, die sind schon viel früher gemacht worden, und das müssen jetzt natürlich andere ausbaden. Das macht man, und diese Probleme, die löst man jetzt nicht über Nacht. Und ja, wie gesagt, ich hoffe, ihr habt verstanden, was ich meine. Es hat schon alles seinen Sinn und es ist auch alles gut so, wie es ist. Und wir freuen uns auch natürlich auf die Zusammenarbeit mit Chemie, und nicht nur, weil wir Chemiker sind, sondern weil Chemie ein fitter Verein ist, die Fanszene sehr fit ist und es Spaß macht, mit den Leuten einfach zusammenzuarbeiten. Und ja, das, ich will ja gar nicht zu viele und so große Worte noch weiter verwenden. Also wie gesagt, ich habe ja auch selbst meinen Ursprung in der Fanszene von Chemie und auch in der Ultraszene, bin da mit groß geworden. Und es, wie gesagt, ist alles gut so, wie es ist. Und ich grüße nochmal alle, wünsche uns dann allen noch eine schöne Restwoche und ein schönes Wochenende, und ich hoffe doch, dass so viele wie möglich am Wochenende, am Samstag, diesem Spiel beiwohnen. Vielleicht steht ja auch schon irgendwie eine Flutlichtanlage, keine Ahnung. Ich höre ja gerade, dass da was aus Liverpool am Anrollen wäre. Wir werden. Es wird auf jeden Fall spannend, und ich danke auch nochmal dem Vorstand, dass er jetzt endlich mal auch in Sachen Verband mal eine andere Tonart anschlägt, weil das längst überfällig war. Aber das ist jetzt ein anderes Thema. Ich habe jetzt genug gequasselt. Ich wünsche euch einen schönen Abend und Dankeschön.
Auf jeden Fall ein spannendes Thema. Ich glaube, zu dem wir uns irgendwann auch nochmal unterhalten müssen, zu dem Flutlicht-Thema, ja, zumindest hier im Podcast. Aber das soll heute nicht mehr Gegenstand dieser Diskussion sein. SK, vielen Dank, oder Sebastian in dem Fall, vielen Dank für deine Zeit. Jonas, hast du noch was? Weil eigentlich gebührt traditionell das Schlusswort dieses Podcasts dir. Ne? Du machst es nämlich immer so toll. Deshalb möchte ich dir auch das Schlusswort übergeben und mich schon mal verabschieden. Danke fürs Zuhören und ja.
Ja, wir stellen uns online, aber ich denke, dass wir uns auch gegen Antisemitismus offline am Samstag im Stadion stellen können. Deswegen, darauf freue ich mich. Und wir sehen uns da.
Vielen Dank, nur die BSG.
Danke, ciao.